Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Die Repressionen in russischen Museen, Theatern, Filmproduktionen werden immer härter. Das beklagt in einem Interview mit der Thüringer Allgemeinen die Menschenrechtsaktivistin und Memorial-Mitbegründerin Irina Scherbakowa. Was sich verändert hat, darüber habe ich mit ihr vor der Sendung gesprochen. Guten Abend, Frau Scherbakowa.
Guten Abend.
Wir haben auch hier im Radio in den vergangenen Jahren berichtet über die Performerinnen von Pussy Riot, über den Hausarrest von Kirill Serebrennikov, im vergangenen Jahr auch über die Autorin Alexandra Skocilenko, die im Supermarkt Preisschilder mit Informationen über den russischen Krieg in der Ukraine ersetzt hat und die 2022 verhaftet worden war und die jetzt beim Gefangenenaustausch am Freitag nach Köln freigekommen ist. Also offensichtlich ist das Regime von Putin schon vorher hart gegen KünstlerInnen vorgegangen. Was ist denn jetzt genau schlimmer geworden?
Das hat sich natürlich die ganze Zeit immer verschlimmert, weil das putinische Regime seine Ideologie immer mehr und mehr verfestigt. Und das ist eine nationalpatriotische Doktrin mit sogenannten traditionellen Werten, wie man das nennt. Und das ist einfach auch gegen das freie Wort und gegen die Kunst gerichtet, absolut. Und in diesem Sinne sehen wir, wie die Zensur eingreift. Es gab ja, glaube ich, vor einigen Wochen eine Skandalgeschichte mit einem Tagebuch von Pasolini, das in der russischen Übersetzung, das veröffentlicht war. Und dann hat ja der Verlag dann ganze Seiten geschwärzt. Und so ist es herausgekommen. Seit Jahren gab es sowas nicht. Es verschlimmert sich und der Prozess gegen Theaterregisseurin Berkowitsch und ihre Autorin Petritschuk, also das war natürlich noch eine Verstärkung, weil die sind für ein Theaterstück, angeblich für ein Theaterstück, zu 6 Jahren Lager verurteilt worden, das vor 2 Jahren mit einem Theaterpreis ausgezeichnet worden ist. Also das verschlimmert sich die ganze Zeit.
Woher weiß denn die Kulturszene, was sie in Anführungsstrichen darf und nicht darf? Stellt sie das immer fest daran, wer verhaftet wird und was denen dann angeblich vorgeworfen wird?
Das ist eine gute Frage, weil wie das sich verändert. Das hat man in der Literatur oft gelesen, zum Beispiel wie das in den Diktaturen sich entwickelt, wo die Künstler am Anfang meinen, es wird vielleicht nicht so schlimm. Manche haben sogar irgendwelche Diktatoren am Anfang noch unterstützt. Das war zum Beispiel mit Putin so. Und dann sind dann 2 Mechanismen. Einerseits greift der Staat. Und das äußert sich in vielerlei. Sie haben gefragt, wodurch das sich äußert. Zum Beispiel ein Filmregisseur, das, sagen wir, beim Kulturministerium Geld beantragt für sein Projekt. Weil es gibt ja Unterstützung vom Staat für bestimmte Kulturprojekte. Und dann wird es ihm gesagt, nein, das geht es nicht. Das Projekt ist nicht patriotisch genug. Dann steht der Künstler vor der Wahl. Was mache ich nun? Füge ich mich? Kommt da schon die Selbstzensur auch? Oder ich entscheide mich für einen Protest. Also das ist immer die Entscheidung und das ist eine schwere Entscheidung. Und wissen Sie was, woran man sich in Russland immer mehr und mehr erinnert? Das ist Mephisto. Also sowohl der Roman von Klaus Mann als auch natürlich Film vom Szabo. Mhm. Also sozusagen Mephisto als symbolische Figur der Anpassung und was die Diktatur mit einem Künstler machen kann.
Wie gehen denn die Künstlerinnen und Künstler, aber wie gehen auch die Verantwortlichen in den Institutionen, also die Direktorinnen und Direktoren dann mit dieser Situation um?
Das ist ein Dilemma und das ist ein unglaublich schwieriges und oft tragisches Dilemma. Und ich glaube, in Deutschland wird man das sofort verstehen, auch natürlich die Menschen mit der sowjetischen Erfahrung und die sowjetische Geschichte kennen. Also das ist Step by Step, Schritt by Schritt. Erstens sagt man, gut, ich unterschreibe diesen Brief vielleicht in dem Sinne, dass ich vielleicht auch diesen Krieg ja unterstütze. Aber ich unterscheide diesen Brief, damit mein Museum, mein Theater, meine Leute nicht entlassen werden. Das ist ein gewisser Schutz. Wenn ich das nicht mache, dann wird diejenigen kommen, die noch schlimmer sind als ich. Das ist ein Pakt mit dem Teufel. Es ist sehr schwer, irgendeine Lösung zu finden, vor allem wenn du verantwortlich bist.
Was zeigen denn die russischen Theater und Museen überhaupt noch? Was schreiben die Autorinnen jetzt gerade?
Erstens laufen noch die Aufführungen, noch, wie gesagt, zum Teil aus den alten Zeiten, noch die von den Menschen besucht werden. Also dann, man versucht oft mit einigen historischen Sachen und ich weiß, dass jetzt jedes Wort und jede Anspielung im Theater, also wenigstens das berichten ja die Zuschauer dann, die irgendwie mit dem heutigen Tag korrespondiert oder kritisch klingt, sehr begrüßt sind. Aber das ist wie es gab so einen der besten russischen Dichter des 20. Jahrhunderts, Ossip Mandelstam, der im Lager umgekommen ist. Und der hat gesagt, was der Künstler in der Situation der Zensur macht, ist die gestohlene Luft. Und wie viel von dieser Luft kann man noch schnappen? Also ist eine große Frage. Aber ich schätze Menschen sehr, die nach wie vor alles Mögliche versuchen, damit das freie Wort an die Russen noch ankommt. Und das machen nach wie vor oft die Verlage und auch viele Menschen, viele andere Menschen, die ich kenne, die noch in Russland bleiben. Aber wie gesagt, das ist eine gestohlene Luft.
Ihr Kollege Oleg Orlov von Memorial, der ist auch bei diesem Gefangenenaustausch freigekommen. Und er ist froh, frei zu sein, aber auch verbittert, jetzt nicht mehr gestohlene Luft machen zu können in Russland, also sich nicht mehr in Russland für Menschenrechte einsetzen zu können. Auch für die, die noch aus politischen Gründen inhaftiert sind. Was kann oder tut denn die russische Gesellschaft für KünstlerInnen, die in Haft sind?
Na gut, erstens haben die Menschen dann, ich weiß nicht, zu Gerichtsverhandlungen gekommen. Also man schreibt Briefe an politische Gefangene und das nicht nur aus Ausland, sondern natürlich aus Russland. Man sammelt Geld auch in Russland. Man kauft die Bücher auch von den sogenannten ausländischen Agenten, die noch zu kaufen sind. Und was Oleg Orlov anbetrifft, er ist ein Menschenrechtler, ein sehr mutiger Mensch und der sagte und hat immer gesagt, was er denkt. Menschenrechtler sind nie erwünscht, also eigentlich und vor allem nicht in der Diktatur. Und der hat keine Gnade gesucht. Unterschrieben nichts. Er wurde eigentlich deportiert, ohne seinen Willen. Und einige von seinen Kollegen und Freunden sind in Russland, sammeln Informationen, unterstützen so wie sie können politische Häftlinge. Und wissen Sie, das ist sehr, sehr wichtig, die Informationen, die man aus Russland bekommen kann. Informationen über Widerstand, Informationen über politische Häftlinge, wie es ihnen geht. Ich glaube, für Menschenrechtler gibt es sehr viel Arbeit und es gibt sehr viel zu tun in Russland und jetzt natürlich auch außerhalb Russland, also was Oleg Orlov tun wird, das ist für mich absolut klar.
Und gerade ist bekannt geworden, dass der Pianist Pavel Kuschnir, der Putins Krieg kritisiert hatte und der wegen Aufruf zu terroristischer Tätigkeit im Untersuchungsgefängnis saß, dass der Ende Juli nach 5 Tagen Hunger- und Trinkstreik gestorben ist. Was hat sein Tod für ein Echo gefunden in Russland?
Das war absolut, also wir sind so in den letzten Jahren schon daran gewöhnt, schreckliche Nachrichten zu hören und Tod von Alexei Nawalny und wir wissen, wie auch andere politische Häftlinge, unter welchen Verhältnissen sie noch in Russland bleiben und nicht ausgetauscht worden sind und so. Aber dieser Tod war nochmals ein unglaublicher Schock und Schlag, weil man hat ja nichts gewusst. Er saß ja, weiß der Teufel wo, in Birobidschan. Wir kennen das als Historiker. 3 Tage kann ein Häftling, wenn er in einen Hungerstreik geht und trocken, also das heißt, dass er nicht nur nicht isst, sondern auch nicht trinkt. Wir wissen, 3 Tage kann der Mensch aushalten und dann wird das absolut lebensgefährlich. Und 5 Tage für ihn und wie er gebaut war und für seine Konstitution, das war absolut tödlich. Und dass man das nicht gewusst hat, das ist natürlich eine schreckliche Tragödie.
Was erwarten Sie von den Menschen aus dem Ausland und auch von den Menschen, die sich für Menschenrechte einsetzen?
Zum Beispiel dieser Austausch von einem Teil von russischen politischen Gefangenen, das war ein Ergebnis von vielen Mühen, auch von dem Druck natürlich der westlichen Gesellschaft. Wenn das nicht so wäre, dann hätten wir auch diese Leute nicht gesehen. Man muss schreien und Druck ausüben. Auch auf die eigenen Politiker und so. Also, dass man also wirklich also für diese politischen Gefangenen auftritt. Und da sitzen ja so viele Menschen. Da sitzen so viele ukrainische Bürger unter schrecklichen Verhältnissen. Wenn man von den Menschen nicht spricht, dann können sie auch in dieser völliger Unbekanntheit und Stille sterben.
Danke, dass Sie heute Abend darüber gesprochen haben und mit uns, Irina Scherbakowa.
Vielen Dank.